Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur 15. Folge Pile of Fame, dem Podcast, wo Rainer Siegel und ich Dinge aus dem Spielestapel ungespielter Spiele herausziehen, um sie zu begutachten und zu beäugen, ob sie den wert sind, herausgezogen und gespielt oder vielleicht doch weggeworfen zu werden. Hallo und herzlich willkommen, Rainer.
Hallo Markus, 15 Mal haben wir es schon gemacht. Jetzt fehlen mir bei meinem Spielestapel nur mal so circa 1327 Folgen. Pile of Fame, wir können ausrechnen, wie viele Jahre wir das noch machen müssen, falls wir keine neuen Spiele kaufen.
Der Podcast ist also bald zu Ende und heute etwas, das sozusagen auch das Wesen des Podcasts sehr gut umschreibt. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht. Wir gehen in den Nahkampf.
Ganz genau, und zwar mit Schwertern und anderen Nahkampf-Hau- und Stichwaffen, wie sich das gehört für Nerds, die eine Meinungsverschiedenheit auszutragen haben.
So viel Vorurteile.
Wir haben viele Meinungsverschiedenheiten auszutragen, genau.
So, es geht heute um zwei Spiele, die ich finde nicht die offensichtliche Auswahl sind, wenn man von diesem Thema redet. Also zum Beispiel, es gab ja neulich, wie heißt das? Honor? Hieß das einfach nur Honor? Dieses Nahkampfspiel?
For Honor.
Ja, genau, For Honor. So, es sind nicht solche Spiele, sondern es sind Spiele, die schon damit zu tun haben, aber so ein bisschen weiter weg sind, nämlich Dark Messiah of Might and Magic, also heute ein wirklich sehr altes Spiel, und andererseits City of Brass, dass man die Kategorisierung Roguelite oder Roguelite, man weiß es nicht genau.
Ich hab dich schon verscheucht mit dem, ich hab nur gesagt Rogue und Markus Richter ist schon weggelaufen.
Ja. It's true, aber erzähl doch mal.
Genau, City of Brass ist wirklich ein wunderbares Spiel, das eigentlich meinen Dafürhalten nach recht unter dem Radar gelaufen ist. Das war 2018 ist es rausgekommen, es war vorher schon im Early Access. Ja, damals war Early Access noch was Exotisches, nein, nicht. Aber es ist ein bisschen untergegangen, ist mir vorgekommen. Es ist ein, wie du schon gesagt hast, ein Roguelite, ein First-Person-Roguelite. Die Entwickler sind frühere Bioshock 2 Devs, das heißt, die kommen mit so ein bisschen AAA-Accolades daher. Es ist ein Indie-Spiel und es geht darum, in einem Tausend und eine Nacht-Setting, also so Arabian Nights Fantasy-mäßig, eine in der Wüste aus dem Sand erstehende magische Stadt zu durchqueren, alle Schätze einzusacken, alle Monster drinnen umzubringen und wieder von dort zu entkommen. Das klingt ja schon mal recht abenteuerlich, kann man sagen, ist so ein bisschen Prince of Persia-mäßig alles. Und das Interessante dran ist eben jetzt, dass das Ganze aus einer First-Person-Perspektive ist und so recht viel Parkour-Elemente hat und ganz viel prozedurale Generierung. Das heißt, es ist jedes Mal anders, es gibt andere Fallen, es gibt andere Monster. Ja, es ist ein bisschen Spelunky in 3D mit Prince of Persia-Setting, kann man sagen. Und das hat mir eigentlich schon von Anfang an sehr gut gefallen. Ich bin sehr begeistert von diesem Setting immer, muss ich sagen. Wie gefällt dir das?
Na, also du hast ja recht. Also es ist schon so, wenn ich Roguelite höre, dann denke ich so, na. Man macht es also an, es macht so einen guten Ersteindruck, es ist gefällig, es sieht schön aus und es ist die, man hat ja als erste Waffe, also wenn man das Tutorial spielt, man hat ein Schwert und eine Peitsche und mit der Peitsche kann man auf die Köpfe der Gegner zielen und die betäuben und dann erschlagen. Und das finde ich bei einem First-Person-Nahkampfspiel schon immer was Gutes, wenn es da etwas gibt, was einem kommuniziert. Den SpieleentwicklerInnen ist klar, dass Nahkampf in First Person so eine messy, hektische Angelegenheit ist, die halt überhaupt nichts mit coolem Kung-Fu-Ballett zu tun hat, sondern einfach meistens sozusagen hektisch wird. Und dass man sich dessen bewusst sind und sozusagen sagt, also eine unserer Grundmechaniken ist schon mal die Situation zu entspannen. Das wird natürlich dann anders, wenn du mehrere Gegner hast, aber sie ist zumindest da. Das hat mich sehr positiv gestimmt.
Ja, die Peitsche ist ja sowieso toll. Die ist ja natürlich so ein Indiana Jones Relikt, das quasi überall drin vorkommt. Und die Peitsche, man kann es gleich sagen, die hat man immer mit. Also das ist das einzige Spielelement, das alle anderen Spielfiguren, man kann Spielfiguren freischalten, das geht. Die haben alle eine Peitsche in der linken und eine jeweilige Waffe in der rechten Hand. Und die Peitsche ist eben nicht nur dafür gut, den Gegnern auf den Kopf zu hauen. Also die Gegner, das sind so Skelette und andere Monster, die eben da so, ja, von den Genies zum Leben erweckt wurden, um uns das Leben schwer zu machen. man kann denen nicht nur auf den Kopf hauen, dann stehen sie da und reiben sich die leeren Augenhöhlen und kennen sich nicht aus, sondern man kann ihnen auch auf die Füße hauen, dann stolpern sie, man kann ihnen auf den Körper hauen, dann sagen sie aua, aua. Also die Peitsche ist recht praktisch, mit der Peitsche kann man auch Schätze einsacken, man kann Gegenstände an sich heranziehen, zum Beispiel explodierende Vasen, und man kann ein bisschen grappeln, das heißt, man kann auf Ringe springen und sich da herumschwingen, so ein bisschen wie Tarzan. Und das macht das ganze Spiel, finde ich, schon mal zu einem recht kinetischen Erlebnis. Sprich, man ist oft in Bewegung einerseits, man sprintet durch die Level, man kann auch schneller werden durch Sachen, die man aufhebt und durch Tränke, die man trinkt. Aber man sollte nicht so schnell sein eigentlich. Das heißt, das ist schon ein bisschen so einer der ersten Konflikte, die es in diesem Spiel gameplaymäßig gibt, denn es ist alles voller Fallen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist im Prinzip ist, ich hatte sehr schnell das Gefühl, City of Brass ist so ein im Prinzip ein bisschen Doom. Doom ohne Schießen, also das neue Doom, so ein Arena-Ding, ne? Also weil ich weiß nicht, ob das immer so ist, ich habe es nicht sehr lange gespielt, aber es war eigentlich grundsätzlich so, du kommst in einen Raum raus und der Übergang zum nächsten Raum ist durch eine Falle geschützt, wo du durch kannst, wenn du dir Zeit lässt. Aber wenn du durchrushst, nimmt sie dir halt einen von, ich glaube, 4 Lebenspunkten, den man am Anfang hat. Und das heißt also, du musst den Raum säubern, bevor du ihn verlassen kannst. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie lange das als Spiel, also ich empfand das nicht wie du als einen Gegensatz. Aber ich frage mich sozusagen, wie lange das als Spielspaß hält.
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich muss sagen, ich hab's mir damals gekauft, als noch im Early Access war, und gedacht, oh, shiny, wirklich wunderhübsch, Arabian Nights und ja, alles so toll. Ich hab's ein bisschen gespielt, hab dann gewartet, bis der Early Access vorbei ist, hab mir gedacht, okay, ich spiel's dann, wenn's fertig ist. Ja, und dann ist es eben auf dem Pile of Shame gelandet. Und darum bin ich sehr froh, dass ich's jetzt nochmal ausgegraben habe, weil meine Gefühle zu diesem Spiel sind dabei, sich ständig zu entwickeln, kann ich sagen. Ich bin noch nicht am Ende angelangt vom Spiel und von dem Ende meiner Gefühle. Es ist so, am Anfang glaubt man ja, man meint am Anfang, man muss alles sehr methodisch und vorsichtig angehen und jeden Raum untersuchen und alles mitnehmen, was es da gibt und die einzelnen Gegner ja von Ferne schon mit der Peitsche hauen etc. etc. Sprich, man ist wirklich als Schisser unterwegs am Anfang und ganz vorsichtig und alles. Und je mehr ich es gespielt habe, desto souveräner bin ich eigentlich geworden. Das heißt, ich habe dann Gegner einfach, ich habe sie überhüpft und habe sie einfach hinter mir liegen gelassen, bin durch die Fallen durchgerannt, habe es eigentlich ja wirklich wie als Action-Parcours-Spiel ein bisschen gespielt, weil es hat auch etwas, was vielen prozedural generierten Labyrinthspielen ein bisschen fehlt. Nämlich, es hat von vornherein einen sehr praktischen Richtungspfeil, der dir sagt, wo du hin musst. Es gibt in jedem Level, es gibt insgesamt 12 Levels, die sind recht groß, das heißt, die sind auch grafisch unterschiedlich. Am Anfang, man fängt an auf so einem Markt, dann geht es in die kaliflichen Gemächer, also quasi so, dann ist man im Palast und dann kommt man so in so Untergrundräumlichkeiten auch, das heißt, es ist auch optisch recht abwechslungsreich gestaltet, aber die 12. Stage, die letzte, ist quasi immer der Endkampf gegen die 3 Riesen-Genies, das ist immer gleich, das heißt, ein Run besteht so als eine Abfolge von zufallsgenerierten Levels, das sind so Räume und Innenhöfe und eigentlich große Flächen, muss man sagen. Und damit man sich nicht verläuft, gibt's eben diesen praktischen Pfeil, der einem immer zeigt, wo man hin muss. Und wie gesagt, am Anfang habe ich eben ja die Nebenräumlichkeiten angesehen und alles eingesammelt, was geglänzt hat, bin irgendwo raufgeklettert. Es gibt auch Secrets zu entdecken. Ja, das mache ich inzwischen nicht mehr und ich bin auch schon viel, viel weiter gekommen und habe tatsächlich da meinen eigenen Flow gefunden mit dem Spiel. Und das gefällt mir recht gut und ich glaube, da gibt's noch einiges mehr, was man auch freischalten und entdecken kann. Und ich werde es wirklich noch weiterspielen sogar, muss ich sagen. Also das ist eben interessant, weil das Spiel, es verändert sich, wenn man es spielt, meiner Ansicht nach.
Aber das klingt ja erstmal gut. Ich habe noch eine Frage zu den Endbossen. Ist das so, dass, weil das ist manchmal bei Roguelites so, du spielst und lernst sozusagen langsam, wie das Spiel funktioniert. Du kommst dann zum ersten Mal zum Endboss und stellst dann fest, okay, aber alles, was du gelernt hast währenddessen, ist für einen Arsch mal platt formuliert, weil die Endbosse erfordern, dass du auf eine oder vielleicht auch 3 verschiedene Art und Weisen deinen Charakter geskillt oder Dinge eingesammelt hast, was sozusagen meistens dann auch dem widerspricht, wie das Spiel selbst funktioniert, um es sozusagen nochmal eine Stufe schwerer zu machen. Daher meine Frage, wenn du zum ersten Mal zu diesem Boss kommst, verlierst du dann auf jeden Fall, weil das nochmal eine völlig neue Spielstufe ist, oder ist das sozusagen ein krönender Abschluss zum restlichen Spiel, der aber in dem einen Flow auch funktioniert?
Nein, es gibt pro Run mehrere Endbosse. Ich glaube, so nach 4 Levels ist der erste. Also es sind so Zwischenbosse quasi. Und am Anfang, also am ersten bin ich gleich mal gescheitert, aber nicht aus den Gründen, die du sagst, sondern einfach, weil ja, ich bin einfach reingestürmt, habe nicht gewusst, was überhaupt zu machen ist. Das war's dann auch. Ich bin schon schlecht vorbereitet hingegangen. Aber nein, es ist nicht so. Das heißt, ich habe eigentlich eher fast das Gefühl, dass man bei dem Spiel, wenn man es so halbwegs richtig macht, wie ich das natürlich mache, man ist fast ein bisschen overpowered für die kleineren Bosse zumindest. Okay. Und die großen, also der große Endboss, ein Kampf gegen so wirklich so 3 riesengroße Genies, das ist eher so ein Puzzle-Kampf. Das heißt, man muss da in einer gewissen Abfolge gewisse Aktionen setzen. Ich werde es jetzt nicht spoilern. Und der ist wirklich ziemlich haarig. Das Interessante dran ist auch, ich habe ein bisschen nachgelesen, wie so die kritische Aufnahme des Spiels war. Und da gibt es einen Artikel, der ist wirklich, also wer den gelesen hätte, würde das Spiel nie mehr ansehen. weil nämlich... Der war gefrustet. Also der Rezensente hat sich nur beschwert, dass es so eine unfassbare, knochentrockene, langweilige Qual wäre, immer wieder bis zu Level 12 sich durchzukämpfen und dann bei diesem Endbosskampf einfach jedes Mal zu sterben und dann wieder von vorn anzufangen. So, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich frustrierend ist. Man könnte jetzt sagen, ja, that's roguelikes, geht gut und so. Aber ich habe das Gefühl, das wurde entschärft, weil inzwischen ist es nämlich tatsächlich so, da kann man auch drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, es gibt Checkpoints, das heißt, man kann bei den vielen Genies, die es da drinnen gibt, die verkaufen dir was, das sind so die Shops im Spiel, kann man Insurance kaufen und soweit ich das jetzt sehe, also nach 4-5 Stunden Spielen, bleiben diese Shortcuts zu den späteren Levels dann immer offen. Das heißt, wenn man einmal bis zu Level 5 gekommen ist, darf man, ganz unüblich für Roguelikes, eigentlich immer ab Level 5 beginnen, wenn man möchte. Na, das gibt's dann nochmal bei Level 7 und bei Level 10. Das heißt, das Einzige, was man wiederholen muss, wenn man am Endkampf scheitert, am allerletzten ist 10, 11, 12. Das finde ich eigentlich okay.
Crypt of the Necrodancer macht das, glaube ich, auch gemacht, oder?
Genau. Der einzige Nachteil ist natürlich der, man hat in den Levels vorher, also wenn man recht viel skippt, dann kommt man natürlich schlechter ausgerüstet ans Ende. Ja. Das heißt, man hat nicht die Gelegenheit, die 100, die Sandalen der Geschwindigkeit und die Lanze der Verderbnis und den Plattenpanzer der Dornen irgendwie aufzusammeln in der Zwischenzeit. Ja. Das heißt, man kommt da so ein bisschen wie ein Tourist dann zum Endkampf und dann, da fällt es dann vielleicht ein bisschen schwerer. Mir ist es nicht negativ aufgefallen. Man könnte nur sagen, dass das eigentlich ja dem Roguelike-Gedanken mit Permadeath etc. irgendwie recht widerspricht, weil man ja dadurch eigentlich gar nicht mehr so die Notwendigkeit hat, wirklich besser zu werden und das Spiel für Spiel mit neuen Waffen zu schaffen. Ich finde es gut, dass man es kann.
Ich finde auch nicht, dass es dem widerspricht, weil es ist ja eben genau, wie du sagst, ne, wenn du die Level sparst, dann bist du halt schlechter ausgerüstet. Das heißt, du musst natürlich trotzdem besser werden. Ne? Du musst die fehlende Ausrüstung musst du ja ersetzen durch den Skill. Sonst hast du ja auch nicht. Also ich habe mir das Spiel wirklich nur kurz angeguckt und musste sagen, also ja, es ist ein Roguelite und ich war dann so, also ich glaube, ich ist ganz witzig, ne? Also ich mag das Genre nach wie vor nicht, meine aber mittlerweile gute von schlechten Roguelites unterscheiden zu können und denke, also hätte eher gedacht so, also ich glaube, das ist ein ganz cooles Ding, weil es sich Mühe mit den Mechaniken gibt und weil was, also mich nervt ja oft dieses prozedural generiert und ich kann mir aber hier vorstellen, dass es so ist, dass du lernst halt die Gegner und die Settings, also die Biome kann man sozusagen sagen und dann ist das Spannende tatsächlich, okay, wie rum ist denn diesmal das Labyrinth aufgebaut und dann, was ich nicht weiß, ob das, also auch Frage an dich, ich habe zum Beispiel einen Trank des Erdbebens, ich weiß, der hieß anders, aber war halt quasi, du trinkst ihn und dann fallen die Monster, wenn du sagen in die Nähe kommst, einfach um, weil du so stampfende Schritte hast. Und das fand ich einfach eine schöne Mischung aus einem witzigen Gameplay-Gimmick mit einem praktischen Effekt. Und wenn es sowas mehrfach gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass ich im Laufe des Durchspielens sozusagen, dann hat man drüber gelacht und dann setzt man das auch taktisch ein. Von daher könnte ich mir vorstellen, ist ein gutes Roguelite. Andererseits war es nicht so packend für mich, dass ich gedacht habe, oh Mann, ich bedauere echt, dass ich jetzt nicht viel Zeit habe, um das zu lernen. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob das sozusagen einen Pile auf Fame tatsächlich ist oder ob es eher sozusagen für Genre-Fans bedeutet. Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt.
Ja, aber welches Genre? Das ist eben jetzt die große Frage, weil es ist als Roguelite ist es eigentlich, kann man sagen, es hat als Roguelite ein paar Schwächen, nämlich es ist nicht abwechslungsreich genug, könnte man sagen. Die Levels unterscheiden sich von Run to Run nicht besonders. Und es ist als Herausforderung, wie gesagt, eben die Abkürzungen, die sind ja wirklich toll und natürlich, man hat dann keine Ausrüstung, aber es nimmt dem Ganzen doch ein bisschen so diese Struktur, die Roguelikes so haben, nämlich besser zu werden, was anderes auszuprobieren, wieder reinzustarten, auch mit den Herausforderungen der frühen Levels anders umzugehen, das fällt eigentlich weg, wenn man ja einen so schwachen Charakter hat wie ich und dann eigentlich gesagt, okay, warum soll ich Level 1 bis 3 nochmal spielen? Ich bin doch schon bei Level 7! Und von dort dann loszustarten. Das nimmt dem Ganzen vielleicht ein bisschen die Langlebigkeit, aber dafür hat es etwas, was andere Roguelikes nicht haben, nämlich diesen wunderbaren Casual-Ansatz, kann man schon fast sagen, dass man einfach sagt, okay, ich spiele jetzt einfach da eine halbe Stunde, weil das macht Laune, es ist lustig, es ist toll, es ist wirklich responsiv und deswegen passt es auch gut zum Thema, weil der Kampf ist wirklich ganz nett. Also du hast wahrscheinlich nur die ersten zwei Charaktere freigeschaltet, da hat man eben so ein olles Schwert und eine Peitsche. Ja, wenn man ein bisschen weiter spielt und Adventure Level 6, glaube ich, erreicht, dann darf man den nächsten Charakter freischalten, das ist eine Soldatin und die hat eine ganz andere Hauptwaffe, nämlich einen Speer und plötzlich darfst du diesen Speer durch den halben Raum schleudern und die Monster von der Weite ausschalten und das gibt dem Ganzen dann wieder ein ganz anderes Spielgefühl. Die anderen habe ich noch nicht freigeschaltet, da bin ich knapp davor. Das heißt, es ist eigentlich, was das betrifft, ein nettes Spielfeld einfach für Action. Es ist ein tolles Actionspiel auch in gewisser Weise.
Also man könnte sagen, es ist nicht so gut wie Hades, aber es ist schon okay.
Na, der Vergleich ist hinkt, weil Hades lebt natürlich wirklich von beidem. Das heißt, das kann beides gut. Also so ein tolles Spiel wie Hades habt ihr mit City of Brass nicht übersehen. Aber das wäre eben mein Punkt. Wenn ihr es tatsächlich herumliegen habt, werft doch mal einen Blick darauf. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich meine, das so durch einige Sommernächte gut
ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ne? Also werft einen Blick darauf, das stimmt auf jeden Fall. Weil ich glaube, man merkt sehr schnell, ob es was für einen ist oder nicht. Aber selbst wenn man feststellt, okay, das ist nicht ganz mein Spiel, man hat nicht das Gefühl, seine Zeit verschwendet zu haben. Es gibt auch so Spiele, die macht man einen und denkt so, oh Gott, warum? Sozusagen, also jede Minute Lebenszeit verschenkt. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Es ist ein ganz cleverer Ansatz. Er ist sozusagen polished und ja, kann man mal gucken.
Es gibt's ja auch für Konsolen inzwischen. Ich habe als allererstes, was ich gemacht habe, diesen furchtbaren Point of View, also diese Einschränkung des Blickfelds sofort auf eine sinnvolle Größe erweitert, weil wenn man es in den Standardeinstellungen lässt, dann hat man immer das Gefühl, man spielt so vor einer Wand, als hätte man so Scheuklappen links und rechts, man sieht immer nur so ganz klein nach Grad, so 60 Grad oder 70 und ich habe es natürlich auf 100 Grad erweitert, weil ich spiele immer so in der Einstellung so, ja, Kampfross, so Rundumblick fast irgendwie und da macht es dann noch mehr Spaß, meiner Ansicht nach, weil man eben in den großen Räumen ein bisschen den Überblick bewahren kann. So.
Ja. Guckt euch an, Cheater-Siegel hat euch auch gesagt, wie es Spaß macht. Wir kommen jetzt zum zweiten Titel, Dark Messiah of Might and Magic. Der ist älter. Warum habe ich den ausgesucht?
Warum, Richter?
Tatsächlich, weil ich habe das damals schon auch gespielt und gemocht. Und es liegt aber sehr, sehr, sehr lange auf meinem Stapel Dinge, wo ich nochmal reingucken will, weil mich das damals sehr geflasht hat. Und ich mich gefragt und mir sozusagen sehr einzigartig, also bis heute sehr einzigartig vorkam. Und deswegen wollte ich da nochmal reingucken, um eben auch zu wissen, kann man das heute eigentlich noch guten Gewissens empfehlen? Und ich will heute auch mal spoilern. Die Antwort ist ja, aber aus völlig anderen Gründen, als man das für allgemeinen bei Pile of Shame Spielen hat.
Gefinkelt.
Was ist denn gefinkelt? Was für ein österreichisches Vokabel?
Oh, ist das ein Austriakum? Ja. Das ist, sagen wir mal, es ist sehr eine komplexe Art und Weise, etwas geschickt anzudeuten. Also so.
Ja. Ein, ja. Also. Ich habe gefinkelt.
Nein.
Dark Messiah of Might and Magic. Worum geht's? Es geht darum, dass man und das ist schon der erste Punkt, den ich total schön finde. Man ist der Lehrling eines Magiers und ist irgendwie auf einer Reise und soll einen Artefakt besorgen, weil wichtige Dinge passieren, die natürlich später noch einen Twist haben, aber das ist erstmal, ist das alles sozusagen relativ gemächlich und banal, könnte man fast sagen. Ja, also man ist unterwegs und dann greifen Nekromanten an, dann spinnt sich eine größere Geschichte und das fand ich total interessant, wie beruhigend das für mich war. Ja, weil du hast ja eigentlich, heutzutage hast du nur noch tragische Helden. Ne? Also das Spiel fängt an, alle sind tot, Es ist klar, finstere Verschwörung im Hintergrund.
Da endlich mal viel gut, ne?
Und das ist eine klassische Heldenreise, ja. Und klassisch sozusagen, aber im guten Sinne. Da wird sich nicht um jeden Preis irgendwas Gebrochenes ausgedacht, sondern das geht jetzt erstmal los.
Das erscheint mir jetzt ein bisschen witzig, dass du das so sagst, wie du sagst, na, endlich mal nicht so ein düsterer Held und es beginnt alles in Tod und du bist der Einzige, der überlebt hat. Ja, okay.
Nein, ist es ja eben nicht.
Naja, dann ein bisschen später ja schon, dann ist
wieder die Stadt überfallen. Nee, es geht los. Es geht los und es geht erstmal ganz normal los. Das Grauen, ja, also das Darke in Dark Messiah, das geschieht ja dann erst. Aber es ist ja momentan, hast du es ja so oft, du hast sozusagen so einen viertelstündigen Prolog, wo erstmal deine Familie umgebracht wird. So, und dann geht's so, das
Markus ist Markus Richter erklärt Hollywood.
Ja, aber wenn man so ein altes, 2006, ja, wenn man so ein altes Spiel spielt, dann fällt das halt auf. Dann fällt das halt sozusagen schon sehr stark auf. Anyways, und dann ist es auch ein First-Person-Brawler, mehr oder weniger. Man hat halt, man kann mit Waffen agieren, man hat auch einen Bogen, der allerdings nicht die einzige Waffe sein kann, sondern immer nur sozusagen das Anbahnen des Kampfes im besten Falle ist. Und man hat halt irgendwann später, dann kann man das freischalten, hat man auch Magie, die aber auch eher im Nahkampf funktioniert. Also das First-Person-Nahkampf trifft das schon auch. Und es gibt so eine Art Schleichmechanik. Man kann die auch skillen und dann kann man halt Gegner auch lautlos von hinten tot machen. Und aber auch da ist es so, das ist immer nur das Anbahnen eines Kampfes und manche einzelne Gegner kann man so auf den Weg räumen, aber du kommst sozusagen, ums Brawling kommt man halt nicht drumherum. Und das ist nach wie vor gut, finde ich.
Das ist eigentlich recht bemerkenswert, denn das Spiel stammt ja von Arkane, die kennt man ja heute als die Macher von Dishonored zum Beispiel.
Das wollte ich später noch erzählen, warum kannst du das vorwegnehmen?
Ich nehme es vorweg, ich habe alles gespoilert. Weil nämlich das, was ich dran interessant finde, ist, die hatten ja vorher ein Spiel namens Arx Fatalis gemacht, direkt vor Dark Messiah auf Might and Magic. Und das war ja eigentlich gedacht als direkter Nachfolger von Ultima Underworld, wenn das noch jemand kennt. Also eines der ersten, ja, 3D-Rollenspiele, kann man sagen. Eines davon, von den frühen, die mit richtiger 3D-Engine und so waren. Und dafür ist es dann doch wirklich sehr nahkampflastig geworden, muss man sagen. Denn Arx Fatalis, das war eben so wirklich ein klassisches, ja, ein Open-World-Rollenspiel, also Open-World in dem Sinn nicht, man war nicht draußen und man hat nicht besonders weit gesehen, weil man war in einem finsteren Keller unterwegs, aber der war halt verzweigt und man konnte überall hingehen. Und man konnte machen eben, man konnte auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Es war so eher Immersive-Sim-artig, so wie Deus Ex oder eben dann auch später die Dishonored-Spiele. Aber in Dark Messiah of Might and Magic, das Ding ist eigentlich ein First-Person-Shooter, nur dass man nicht shootet, sondern eben, ja, stabbt.
Was ich sozusagen sehr spannend fand und was auch der Grund ist, warum ich das empfehle, das zu spielen, ist eben genau Dishonored oder Prey, weil Dishonored, das fand ich total witzig, kam mir immer vor, wie es versucht, ein Schleichspiel zu sein und es ist aber darin so schwer, dass es häufiger eben doch zum Nahkampf kommt.
Du hast das falsch gespielt, Richter.
Nee, eben nicht. Sondern, ne, das geht schon. Also du kannst dich da hinskillen und das geht schon auch. Und wenn du dich Mühe gibst, dann klappt das auch. Aber die Eskalation liegt immer nahe. Und du kannst ja auch sozusagen im Skill den blutigen Weg gehen und einfach sozusagen sofort ins Brawling gehen. Das ist immer das Naheliegende.
Ja, also ja, es ist vor allem, viele Konfrontationen gehen eben so aus. Das heißt auch, genau. wenn man schlecht schleicht oder wenn man sich verzaubert, dann ist man eben quasi im Nahkampf. Das war bei Dark Messiah auf Might and Magic ja eigentlich witzig, weil da war es ja eigentlich fast ja die einzige Aktion, die so richtig gut funktioniert hat. Und die hat wirklich gut funktioniert. Also die Kämpfe sind wirklich toll, muss ich sagen, nach wie vor.
Ich habe es wieder angespielt. Wenn du mich nicht, also wirklich, ey. Manchmal wirklich, ich hätte so einen Taser, um den Siegel mal so zwischendurch das Wort
das abzuschalten. Das ist die Retourkutsche. In der zweiten Staffel unterbreche ich den Richter.
Und nimmst Sachen vorweg. Genau, also was ich spannend fand ist, wenn man das sozusagen game-historisch spielt, ich finde, mein Verständnis für die Dishonored-Spiele wandelt sich, wenn ich Dark Messiah of Might and Magic nochmal spiele. Hm. Weil es ist eben, wie du sagst, oder ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, aber zumindest was ich jetzt schon gehört habe, ist, das ist halt ein Nahkampfspiel. Das ist ein Nahkampfspiel und das ist die Essenz des Spiels. Und alles andere, also die Magie drumherum oder das Schleichen vorneweg, sind halt Dinge, um den Nahkampf anzubahnen. Das ist also völlig klar, es geht nie darum, den Nahkampf komplett zu verhindern, auch wenn das vielleicht möglich ist, sondern es geht darum, dich für den Nahkampf so gut wie möglich aufzustellen. Und das ist zumindest in meinem Kopf ein ganz großer Unterschied. Ne? Spielst du den Stealth-Ninja, der sozusagen eigentlich gar nicht entdeckt werden will, ne? Der für das Achievement Never Seen spielt, oder spielst du den Nahkämpfer, der auch Stealth hat, aber das ist sozusagen nur Mittel zum Zweck. Und das fand ich total spannend. Und ich finde aber auch spannend, umgedreht, wie man, wenn man Dark Messiah of Might and Magic jetzt spielt, sehen kann, was davon in Dishonored noch drin ist. Und zum Teil auch, und zum Teil auch in Prey. Also wie sich das Studio selbst in so einer Quintessenz treu bleibt. Und witzigerweise, ich muss es gestehen, ich hatte das nicht auf dem Schirm, sondern ich habe jetzt Dark Messiah, ich bin großer Dishonored-Fan und ich habe jetzt Dark Messiah of Might and Magic runtergeladen, das Spiel geht los und dann kam erst das Ubisoft-Logo und dann kam Arcane Studios, die sagt so, ach, das erklärt einiges. Und ich finde das auch total, ich finde das total witzig, weil zwischen Dark Messiah und dem ersten Dishonored sind ja 6 Jahre vergangen. Und ich weiß nicht sozusagen, ich habe jetzt auch nicht hart recherchiert, aber mir fällt es schwer, ein Spiel zu benennen, das dieses Worldbuilding, eine Geschichte durch Action erzählen, Schleichen und Nahkampf miteinander verbinden, in einer ähnlich cleveren Art und Weise verbindet.
Absolut, also Arcane sind die großen Meister ihres Fachs, das muss man wirklich sagen. Aber es ist was Wunderbares passiert in den 6 Jahren zwischen Dark Messiah und Dishonored, nämlich sie haben fähige Art-Direktoren angestellt in der Zwischenzeit, weil ich muss jetzt einmal eines loswerden. Dark Messiah of Might and Magic sieht nicht scheiße aus, weil es von 2006 stammt, oder von 2006, ja, und aus der Source Engine ist. Das kann man ja alles noch, das kann man noch lassen. Aber ich habe selten in einem Spiel irgendwo so eine generische Fantasy-Welt gesehen. Ich weiß, dem Richter stört das nicht, wenn überall dieselben Ritter und Elfen und Fantasy-Klischees vorkommen.
Excuse me?
Mich stört das. Ich mag das nicht so gern. Das war bei
Messiah. Was war das denn?
Das war ein Seitenhieb.
Warum? Also völlig. Nein, wenn ich das ist ja fast so, also Querdenker-Argumentation, wie du mir was vorwirfst, was ich unmöglich entkräften kann, weil es ein Negativbeweis wäre.
Ich argumentiere, wie die österreichische Elf Fußball spielt. Es ist so, es war eine Blutgrätsche, ich gebe es zu. Nein, der Punkt ist der, natürlich der Seitenhieb gilt eher dem Spiel. Ich habe wirklich das Gefühl, Might and Magic, die Welt von Might and Magic, die war immer schon die generischste aller Fantasy-Welten. Das heißt, immer wenn ich Might and Magic gehe, habe ich mir gedacht, ja, die Spiele sind ja wahrscheinlich ganz okay und solide, aber die Welt. Also bin ich immer schon so ein bisschen eingeschlafen, wenn ich das M das erste gesehen habe. Das ist bei Dark Messiah of Might and Magic leider ähnlich. Das ist ja ein bisschen so dieser Fantasy-Abklatsch von Forgotten Realms, Dungeons and Dragons, also alles, was man irgendwie so. Es hat keinen eigenen Charakter. Und es hat auch tatsächlich Dark Messiah of Might and Magic meines Erachtens nach im Vergleich zu Dishonored. Es fehlt wirklich diese Art Direction, die eben Dishonored so toll gemacht hat und natürlich auch Prey später. Die gibt's da noch gar nicht. Das ist wirklich das, was mir aufgefallen ist. Also ich habe mir gedacht, ja, wieder mal ein Frühwerk von Arcane ansehen. Ja, schon klar. Und das Erste, was wirklich auffällt dran ist, das Ding sieht wirklich eigentlich austauschbar aus. Es ist nicht hässlich in dem Sinn, aber es ist wirklich absolut, es ist 0815 Fantasy-Lego meiner Ansicht
nach. Das ist aber auch wirklich, wie du sagst, es fehlt an der Direction. Ne? Also es fehlt sozusagen an dem World Building, während Dishonored sozusagen ja also einen eigenen Geschmack hat und ein eigenes Universum ist, also diese Verknüpfung aus Steampunk und Magie, die vom ganz Großen bis auch ins Kleine funktioniert, ist es hier tatsächlich so, das ist halt so Fantasy-Gothic, könnte man sagen. Und im Kleinen, also, keine Ahnung, der Levelaufbau oder die Schmiede, in der man sein eigenes Schmerz hört und so, ist die Grafik halt altbacken, aber das ist schon sozusagen mit Liebe zum Detail gemacht. Aber im Großen ist es genau, wie du sagst, Das könnte überall sein. Das könnte so super hot-like in Schwarz-Weiß dargestellt sein. Das wäre auch egal. Vielleicht wäre es besser, genau. Daran fehlt es. Und das ist, also die Geschichte ist auch mega egal. Muss man auch dazu sagen. Die ist, also es ist sozusagen ganz nice, wenn man keinen Wert auf Geschichte legt, weil sie so ein bisschen trägt und so ein bisschen vorwärts peitscht, aber halt inhaltlich wirklich total. Total egal, das muss man wirklich sagen.
Ja, das nächste, was mir aufgefallen ist, dass auch die Frauenfiguren, die sind ja wirklich, wenn man das ansieht, also es wird ja immer gesagt,
schlecht gealtert.
Es geht immer nur um Grafik und es geht irgendwie nicht ums Gameplay. Gameplay gibt es schon lange. Aber was sich wirklich noch geändert hat in den letzten 15 Jahren, und zwar zum Besseren, ist tatsächlich die Darstellung und das Vorkommen von Frauen und die Rollen, die Frauen in solchen Spielen tatsächlich haben. Wenn man da zum Beispiel bei an Dishonored denkt, das hat wirklich so tolle Frauenfiguren da, auch in dem DLC, in dem zweiten von Dishonored 2, das fehlt hier auch völlig. Das heißt, die Hauptfiguren, die weiblichen, die es da gibt, nämlich zum einen diese Dämonin, die da in deinem Hinterkopf sich einnistet, ja, das ist so ein bisschen so das Goth-Pin-Up für Pubertierende, würde ich mal sagen. Und die andere Hauptfigur, ja, das ist so das Gegenstück dazu, nämlich das ist so diese elfengleiche Prinzessin, die Reine. Und das sind so hart viele Klischees, dass man eigentlich sich denkt, Wahnsinn, was in den 15 Jahren auf diesem Feld eigentlich sich weiterentwickelt hat. Oder man kann es umdrehen, ja, wie weit hinten eigentlich Games damals noch waren und wie selbstverständlich das war. Das ist mir nicht mal in meiner Rezension ein Wort wert gewesen damals, weil das war halt so und man hat nichts anderes davon erwartet. Das würde heute auf keinen Fall mehr durchgehen. Ich sag's, das nimmt jetzt dem Spiel nichts von seinem Reiz, den es noch hat, aber es ist eben ein guter Gradmesser für die Ära, in der es entstanden ist. Das muss man schon auch dazu sagen.
Definitiv. Also, könnte man heute sagen, beides Spiele, die man sich angucken kann, die möglicherweise sozusagen nicht, was für ein Hammer-Game, ich werde den Rest meines Lebens damit bringen, sind, aber die trotzdem den Gewinn haben, auf einer ganz anderen Ebene. Vielleicht ist es auch eine schöne Perspektive auf den Pile of Shame, den wir alle irgendwie zu Hause rumliegen haben.
Ja, könnte man so sagen. Also wie gesagt, bei City of Brass denke ich mir, dass vielleicht gar nicht so das Roguelike-mäßige da im Vordergrund steht, sondern einfach, ja, es ist ein unkompliziertes Parkour-Action-Spiel, das man eben länger oder kürzer spielen kann und dabei Spaß hat. Hm. Und Messiah of Might and Magic ist ja in gewisser Weise, ja, es ist eine Reise in die Vergangenheit mit Erkenntnisgewinn, kann man sagen.
Genau, aber tatsächlich sozusagen, das kann man vielleicht nochmal dazu sagen, also ja, es ist altbacken, es ist aber andererseits auch, es ist definitiv noch spielbar. Und das ist ja nicht mit allen Spielen so. Also gerade wenn man Might and Magic, eine Rollenspielreihe, die ich trotz der generischen Fantasy sozusagen sehr mochte, weil es einer meiner ersten größeren Spiele war, wenn man heute versucht, dann Might and Magic 3 zu spielen, das ist ja also quasi unmöglich, weil das so weit entfernt ist von dem, was man heutzutage hat. Dark Messiah of Might and Magic ist eine Reise in die Spielevergangenheit, die man aber tatsächlich noch selber nachvollziehen kann. Also da kann man selber Tourist sein, da muss man nicht einen Let's Play oder eine alte Rezension vom Siegel vielleicht lesen, sondern kann sich das tatsächlich mal angucken, kann da mal reingucken. Ich würde es auch sehr empfehlen. Und tatsächlich, es ist ja bei Spielen so, wenn man Spiele anfängt, gewöhnt man sich ja irgendwann an das, was einem präsentiert wird. Und wenn die Grafik sieht ja alt aus, wenn dieser Effekt verschwunden ist, das macht schon auch noch Spaß. Also das kann ich nicht anders sagen. Das ist schon tatsächlich in der Gameplay-Loop, die es hat, immer noch ein gutes Spiel.
Kann ich auch unterschreiben. Das heißt eigentlich zweimal Pile of Fame heute.
Yes.
Gott, wunderbar, perfekt für den Sommer, oder eigentlich?
Ja, so. Waren wir gut gelaunt. Die Sonne scheint, setzt euch vor den Monitor und spielt endlich mal euren Pile of Shame durch.
Genau, durch bitte,
bis Ende des Sommers. Genau, bis Ende des Sommers, Hausaufgabe, damit ihr dann die Dinge aus unserem Podcast machen könnt.
Ja, bis zum nächsten Monat eigentlich, weil wir kommen ja wieder, wir machen keine Pause. Ja, Pile of Shame muss dezimiert werden. Das heißt, wir hören uns in einem Monat wieder, oder?
So sieht's aus. Bis dahin sind wir Markus Richter und
Rainer Siegel. Wir hören uns.
Tschüss.